Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Cornelia Ewigleben und Eckart Köhne, einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Ewigleben, können Sie sich für einen in Bronzedraht gefassten Eberzahn genauso begeistern wie Ihr Mann?
Ja, natürlich. Ja, auch ich bin Archäologin und finde das ganz großartig, was unser Boden hergibt, ob es nun in Europa ist oder auch in Württemberg oder in Baden. Ja, ganz großartige Objekte, finde ich wunderbar.
Und
vor allem das, was Sie erzählen.
Ja, da steckt ganz viel Geschichte drin. Und dieser Bronzedraht ist dann ab Samstag im Karlsruher Schloss unter anderem zu sehen in der neuen Ausstellung. Herr Köhne, Sie sind der Direktor des Badischen Landesmuseums. Cornelia Ewigleben, die Direktorin des Württembergischen Landesmuseums. Schönen guten Morgen erstmal.
Und guten Morgen, Frau Köster.
Herr Köhne, können Sie sich denn genauso begeistern für die 40.000 Jahre alten Elfenbeinfiguren aus der Eiszeit? Weil die sind ja gerade auch und schon seit einer ganzen Weile im Württembergischen Museum zu sehen.
Unbedingt. Das sind die ältesten Kunstwerke der Menschheit. Das ist ein UNESCO-Welterbe, was wir hier im Land haben. Also ich kann mich da sehr drüber begeistern. Und man kann nur hoffen, dass das viele im Land auch machen, denn das ist ja das eigene kulturelle Erbe, um das es da geht. Und da können wir stolz drauf sein. Das ist weltweit die früheste Kunst, die es überhaupt gibt.
Bei so einem Archäologen-Ehepaar, wo beide Direktoren sind eines Museums, läuft dann zu Hause intern der Battle, wer kriegt die besten Ausstellungsstücke?
Nein, 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 nein. Also das Museen sollten zusammenarbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig in heutiger Zeit, dass wir uns nicht als einzelne Leuchttürme sehen, sondern dass wir kooperieren, dass wir zusammenarbeiten. Und da haben wir eigentlich, glaube ich, eine hervorragende Konstellation.
Dennoch ich denke auch, also wir profitieren davon. Und das ist wie der Fall, wenn da zwei gute Restaurants sind, dann macht auch ein drittes gerne auf, denn die Feinschmecker sind da und Museen sollten das, glaube ich, ähnlich sehen und da zusammenhalten.
Und genügend Exponate gibt es ja, aber wenn es dann ums Geld geht, dann hört ja meistens mal die Freundschaft auf. Sind Sie denn in dem Bereich Konkurrenten? Vermutlich doch schon, wenn es um Fördergelder geht beispielsweise.
Also es ist so, es gibt ja Baden und Württemberg und wir spezialisieren uns auch aufgrund unserer Sammlung natürlich auf den württembergischen Bereich. Und da sieht man natürlich schon, dass die Gelder, sagen wir mal Drittmittel, die jetzt nicht von unserem Träger kommen, den wir gemeinsam haben, der aber, glaube ich, versucht, alle Kinder gleich zu behandeln, uns auf württembergische Unternehmen oder Stiftungen fokussieren und nicht in badische. Und ich glaube, das ist Vice versa ähnlich.
Also wir brauchen ja Gelder für bestimmte Projekte, beispielsweise Forschungsvorhaben, Ausstellungen. Und da zählt dann das Thema und der Inhalt. Und danach sucht man sich einen Geldgeber. Das können Stiftungen sein, das können eben Fördervereine sein oder so. Aber da kommt man schon wegen der unterschiedlichen Themen sich eigentlich nicht ins Gehege.
Und jetzt startet in Karlsruhe eine neue Ausstellung am Samstag. Thema?
Thema Archäologie in Baden, genau. Das sind die Funde, die man auf dem ehemaligen Landesteil Baden eben gemacht hat. Und das wird ganz neu, denn da können Sie die Objekte schließlich noch in die Hand nehmen. Das ist alles digital erschlossen. Sie können schon zu Hause recherchieren, was Sie interessiert. Und ja, zum Schluss sitzen Sie hoffentlich oder stehen Sie da und haben ein keltisches Schwert mal in der Hand, ein echtes.
Ich hatte schon spekuliert, Sie bringen etwas mit. Wir hatten telefoniert und Sie sagten, ja, eventuell packe ich was ein. Warum haben Sie es dann doch nicht gemacht?
Also weil ich in der Deutschen Bundesbahn, zu der ich großes Zutrauen habe, dann doch nicht mit den musealen Objekten mache. Außerdem ist es ja eine Einladung an die Menschen, nach Karlsruhe zu kommen. Und da ist es dann wirklich möglich.
Sie wollen natürlich mehr Besucher ins Museum locken. Jetzt hat es eine Studie gegeben unter 3.500 Besuchern an 5 Museen im Land. Die wurden gefragt, ob freier Eintritt mehr Besucher ins Museum lockt. Was war das Ergebnis der Studie?
Ja, also wir sind evaluiert worden im Alten Schloss in Stuttgart. Und wir haben ein sehr positives Ergebnis gehabt. Über 60% der Besucher haben gesagt, es wurde letztes Jahr im August evaluiert, dass sie gekommen sind, weil der Eintritt frei ist. Und zwar ist es der Eintritt in die Schausammlung, nicht in Sonderausstellungen. Und die Hälfte des Publikums war auch jünger als 40 Jahre. Und davon waren im August auch 33% Touristen, was ich sensationell gut finde. Das liegt an unserer Innenstadtlage. Und so können wir natürlich auch württembergische Kulturgeschichte an ein internationales Publikum vermitteln. Und wir haben hymnische Bemerken in unserem Gästebuch gehabt. Also mit alle Sprachen, die sich vorstellen können, finden sich da. Und deswegen sind wir ganz begeistert über den freien Eintritt.
Die Begeisterung ist verständlich. Muss man dennoch nicht die Art der Fragestellung hinterfragen, wenn nur die Besucher befragt werden, die schon im Museum sind? Sie wollen doch sicherlich auch andere Besucher anlocken. Wie erreichen Sie das?
Also man muss eben über neue Formate gehen. Es ist eben so, dass gerade die jüngeren Menschen heute im Museum erstens ein Erlebnis wollen. Und sie wollen mehr als einen Vortrag hören oder vorgefertigte Inhalte. Sie wollen selber gestalten, also diese Partizipation und die Möglichkeit, selber etwas beizutragen oder sich auch seinen eigenen Museumsbesuch irgendwie zu bauen. Das ist was offensichtlich ganz wichtig ist. Wir haben ja in Karlsruhe jetzt einen Bürgerbeirat gegründet vor einem halben Jahr, in dem vor allem junge Menschen tatsächlich drin sind. Und
wie alt?
Jung heißt, die Jüngste war, glaube ich, 15. Und viele Studierende dabei, auch sag mal die Erwachsenen, die so Anfang 30 sind. Also es war ganz anders als unser übliches Publikum. Und da wurden so Dinge vorgeschlagen, wie dass man zum Beispiel Museumsobjekte in der Datenbank emotional bewertet. Also welche Gefühle man hat, wenn man Objekte sieht
und
dass man das teilt.
Fallen Ihnen dann die Kinnladen runter, wenn solche Forderungen kommen? Oder wie reagieren Sie auf so etwas?
Also die Kinnlade ist noch hoch. Ich finde es total spannend. Also es gibt auch so Ideen, Apps zu machen, Objekt-Tinder beispielsweise, dass man die Dinge, die einem gefallen, liked und die Dinge nicht wegwischt, dass man also auf die Weise besseren Zugang zu den Sammlungen hat.
Die digitale Welt spielt da eine ganz große Rolle, plötzlich auch im Museum. Hat sich das gewandelt innerhalb der letzten 5 Jahre, kann man das sagen? Ist das plötzlich gekommen?
Nein, es ist es nicht. Also die Sammlungsdigitalisierung machen wir in Baden-Württemberg schon seit ungefähr 2003. Was nur notwendig wäre, wir betreuen ja Hunderttausende von Objekten, dass wir da einfach mehr Personal hätten, um das mal voranzubringen und fertigzustellen. Was neu ist, dass auch mehr das Publikum, die Medien fragen, was habt ihr eigentlich? Und da ja immer nur ein kleiner Teil ausgestellt ist, ist die Digitalisierung und ins Netz stellen und dadurch eine Öffnung des Museums zu erreichen, etwas, was sich tatsächlich in den letzten Jahren verstärkt hat. Und da bräuchten wir einfach die entsprechende Unterstützung vom Träger, um das auch wirklich mal mit großem Werf machen zu können.
Und da gibt es in Karlsruhe jetzt auch etwas wie einen digitalen Nutzerausweis. Was hat es damit auf sich?
Also es ist so, Digitalisierung ist ja nicht nur Objekte erfassen, es ist auch eine ganz neue Möglichkeit, der Museen zu kommunizieren mit den Besucherinnen und zu Besuchern. Und wir gehen eben einfach den Schritt wie eine Bibliothek, wie ein Archiv. Wir geben jetzt Nutzerausweise aus. Da können sich diejenigen, die eben Interesse an den Schausammlungen haben, auch öfters mal wiederkommen, Kundenkonto anlegen. Damit können sie sich in der Expothek Objekte zur Vorlage bestellen. Wir haben aber auch einige Spiele, Gamification. Wir haben Datenbanken, in denen man recherchieren kann. Da kann man die Stände, die Dinge abspeichern. Also es ist eine engere Bindung möglich zwischen unseren Nutzern des Museums. Wir reden lieber von Nutzern als Besuchern und dem Museum selber. Und da ist die Digitalität natürlich wirklich ein Weg, diese Menschen dauerhaft zu erreichen.
Ich bin jetzt hängen geblieben bei Ihrem Satz, ich kann mir als Nutzer ein Exponat auch zur Vorlage bestellen. Wie soll das funktionieren?
Wie in einem Archiv beispielsweise oder in der Bibliothek. Wir haben eine Datenbank, sowohl im Museum als auch online. Da sind etwa 1300 Stücke drin, das ist unsere Testfläche. Und davon können Sie von Explainern, die da im Museum sind, etwa 2/3 wirklich aus den Vitrinen rausholen lassen. Und davon die Hälfte dann auch mit Handschuhen und entsprechend ein bisschen Vorsicht auch anfassen, hochnehmen, selber ein bisschen untersuchen.
Von wem wird das genutzt?
Wir hoffen beispielsweise, also das ist erstmal gibt's zum Beispiel Heimatforscher, die eine Ortschronik schreiben, die können sich die Funde direkt anschauen. Aber eine Schulklasse, die sich mit der Steinzeit beschäftigt, kann sich mal einen Faustkeil auch wirklich mal anschauen. Oder ein Reenactor, der ein römisches Legionärskostüm macht, will eine bestimmte Gürtelschnalle oder sowas sehen. Aber vielleicht gibt es ja auch einfach Neugierige, die mal ein keltisches Schwert in die Hand nehmen wollen, so nach Game of Thrones.
Also Sie wollen den Nutzer näher auch an die Ausstellung führen, denn eigentlich, und das ist vielleicht auch gar nicht so im Bewusstsein der Nutzer drin, ist es ja mit den Steuergeldern auch abgeglichen, das ist unsere Ausstellung.
Richtig, ganz genau. Also das, was wir in den Schausammlungen zeigen, früher sagte man Dauerausstellung, gehört zu fast 99% den Bürgerinnen und Bürgern des Landes Baden-Württemberg. Und insoweit bin ich der Meinung, man sollte das auch immer frei besuchen können, auch mal kurz kommen, mal für 10 Minuten kommen, mal eine Auszeit nehmen, mittags oder abends nach dem Feierabend. Und das ist unser Ansatz. Also das Landesmuseum mit seinem alten Schloss, das ist ja unser Hauptgebäude, ist ja mitten in der Stadt. Ist eine unglaublich tolle Location, sieht man gerade jetzt wieder an Jazz Open.
Und das wollen, auch zum Spielort.
Genau, und das wollen wir öffnen in den Stadtraum, indem wir, also unser Motto ist, ein Museumsfoyer zu einer Kulturlobby zu machen. Dafür hat Gott sei Dank, da sind wir sehr dankbar, unser Träger nochmal viel Geld in die Hand genommen, um das alles umbauen zu können. Und dann wird es Ende Oktober 2020 eröffnet mit freiem WLAN, mit wunderbaren Lounge-Möbeln. Und da können Sie dann sowohl Kultur genießen, als auch einfach kommen und auch arbeiten, einen Kaffee trinken, sich entspannen. Ich denke, man muss immer vom Besucher ausgehen. Also ein Besucher, das geht uns ja genauso, Ihnen wahrscheinlich auch. Was wollen Sie, wenn Sie in ein Museum gehen? Sie haben vielleicht Spaß mit Freunden, vielleicht wollen Sie auch was lernen, vielleicht wollen Sie überrascht werden. Und wir müssen also diese Bedürfnisse, die emotionalen Bedürfnisse, mit unseren Sammlungen zusammenbringen. Das wird die Aufgabe sein.
Aber wenn Sie jetzt schon Landesmuseum heißen, müssen Sie auch ein Land vertreten. Jetzt auf der einen Seite das Württembergische, auf der anderen Seite das Badische. Ja. Was ist denn das Badische bei Ihnen im Museum?
Also jetzt beispielsweise bei der Archäologie in Baden sind es die Funde aus der Region. Mhm. Aber es sind von den Sammlungen her zum Beispiel die berühmte Türkenbeute. Das sind ja Objekte, die ursprünglich von den Balkankriegen des 17. Jahrhunderts kommen. Da hat der badische Feldherr Türkenlui also wirklich die Familiengeschichte geprägt. Das gibt es nirgendwo sonst. Und bei uns können Sie den ganzen Schwarzwald sehen. Also all das, was uns ausmacht, der originale Bollenhut, die Kuckucksuhr, die da erfunden worden ist. Wir sind diejenigen, wo man das auch tatsächlich mal hinterfragen kann, was es da gab. Man kann sich die Originale dazu anschauen und kann da also tatsächlich viel von der eigenen Identität auch kennenlernen.
Und die Geschichte, warum der Bollenhut zum Symbol wurde, war vermutlich auch.
Genau.
Wie ist es im Württembergischen Museum?
Ja, also unser Herzstück ist eigentlich die Kunstkammer der Herzöge von Württemberg. Die gibt es seit dem späten 16. Jahrhundert, ist die belegt. Das gehörte damals zur Repräsentation des Herzogs. Da hat man alles gesammelt, was kostbar war, aus ganz Europa. Aber man hat damals auch schon nach Amerika geblickt. Also wir haben zum Beispiel Aztekenschilde, die es nur noch 2-3 Mal auf der Welt überhaupt gibt. Also ganz besonders württembergische Geschichte. Und dann natürlich die Bodenfunde. Wir sind schon 1862 gegründet worden. Und damals hat man angefangen zu graben. Und dadurch haben wir zum Beispiel herausragende Keltenfunde, weltweit einzigartig. Und die kann man bei uns genießen, anschauen.
Ne? Und dennoch führt auch manchmal ein Museum in einen großen Streit, in einen Landesstreit bei der Revolutionsausstellung. Die rote Flagge mussten sie abnehmen und die badische gleich mit. Eckart Köhne, war das Zensur aus Württemberg?
Das war eine Verwaltungsvorschrift und ich glaube, das ist nichts Württembergisches, sondern etwas sehr Deutsches, dass man diese Vorschriften natürlich zu befolgen hat. Die badische Flagge weht ja seit 2015. Wir haben sie zum Stadtgeburtstag gesetzt und dann, sagen wir mal, wehen lassen. Und wir freuen uns aber sehr, dass es jetzt doch gelungen ist, eben eine Regelung zu finden, dass wir die weitersetzen dürfen.
Aber da ging es um die Revolutionsausstellung. Also Ihre Revolution hat da nur kurz gewährt, oder?
Naja, wir wollten, das war ja zum Jubiläum von 1918, hatten wir eine sehr schöne Revolutionsausstellung. Wir haben gedacht, wir provozieren auch mal ein bisschen und hängen eben wirklich mal die rote Flagge aufs Schloss. Das war auch 1918 so. Und wir haben nicht damit gerechnet, muss ich wirklich sagen, dass eben die Antikommunisten in Deutschland, Westdeutschland noch sehr gut organisiert sind. Und man hat uns also Dinge vorgeworfen, wir würden totalitäre Staaten verherrlichen und solche Dinge. Wir haben dann eingewandt, dass doch die rote Fahne für die Arbeiterbewegung steht, aus der die SPD letztlich sich entwickelt hat. Es ist was Urdemokratisches, aber
es ging ja, dann ja auch darum,
wenn es um Ideologien geht, dann sind die Argumente irgendwann rum. Und dann mussten wir diese rote Fahne eben dann wegen der Verwaltungsvorschrift abnehmen. Und das traf auch die badische, denn eigentlich sind nur die Bundes-, Landes- oder Europaflagge erlaubt. Und ja, dann fiel die badische Flagge und das hat den Badener nicht gefallen.
Und vorher konnte die badische Flagge ja ganz in Ruhe wehen.
Ja, wie gesagt, seit 2015. Vorher wehte sie da nicht. Wir haben sie dann eben einfach hängen lassen nach dem Stadtgeburtstag und das hat niemanden gestört. Im Gegenteil, ich glaube, viele haben sich drüber gefreut, denn sonst wäre es ja auch noch nicht zu dieser Petition gekommen und zu dieser großen Unterstützung durch die badische Bevölkerung.
Ja, es gab dann einen badischen Kaufmann, der vorangeschritten ist und gesagt hat, ich starte jetzt eine Online-Petition. Er hat gesagt, ich komme mir vor wie der badische Che Guevara. Hat er denn was erreicht?
er hat tatsächlich erreicht, oder alle gemeinsam dann, die an der Petition teilgenommen haben, aber auch viele Politiker, also der Oberbürgermeister von Karlsruhe hat sich für die badische Flagge eingesetzt, auch die Landtagsabgeordneten. Also es waren viele, die da an einem Strang gezogen haben, und wir können jetzt dank einer Ausnahmegenehmigung tatsächlich die Fahne weiter gesetzt haben. Und es ist angekündigt, dass diese Verwaltungsvorschrift überarbeitet wird und dass dann die Kulturbauten, zu denen wir ja gehören, etwas mehr Spielraum kriegen und das dann auch dauerhaft tun können.
Cornelia Ewigleben als Direktorin des Württembergischen Landesmuseums, wie haben Sie diesen Flaggenstreit beobachtet? Sie grinsen gerade so verschmitzt.
Ja, also ich finde das ganz wunderbar, weil wir sind ja ein Europa der Regionen und auch Baden-Württemberg ist ein Land der Regionen. Das spüren wir eigentlich jeden Tag. Und insoweit finde ich das sehr charmant, dass die Badener sich für ihre Flagge eingesetzt haben. Worüber ich mich freuen würde, wenn wir einfach mal darüber sprechen würden, was wertschätzen wir gegenseitig? Also was schätzen die Badener an den Württembergern und die Württemberger an den Badenern? Ich glaube, es gibt viel mehr Gemeinsames als etwas, was gegeneinander ist. Und deswegen habe ich das als was sehr Positives gesehen. Und jetzt wird ja das Museum noch Badener des Jahres, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist doch großartig.
Das Schloss, genau.
Das Schloss, ja.
Aufgrund dieses Streits.
Aufgrund dieses Streites, ja.
Und wenn Sie sagen, ja, was schätzt denn gegenseitig der Badener am Württemberger und umgekehrt, haben Sie Antworten bereits gefunden?
Ja, also ich bin von außen, ich bin Reingeschmeckte. Meine erste Sprache ist Hochdeutsch. Das unterscheidet mich schon sehr von Baden-Württemberg. Und insoweit habe ich so eine Außensicht und finde sehr wohl, dass so, sowohl die Württemberger ein unglaublich weltoffener Landesteil sind, allein, dass sie mich eingestellt haben als jemand, der nicht von hier kommt, der reingeschmeckt ist und einem so ein Museum anvertraut, dann aber auch die Offenheit mir gegenüber und dann natürlich die Badener. Ich lebe seit 5 Jahren in Karlsruhe, nachdem ich dann 12 Jahre in Stuttgart gelebt habe, und da sehe ich natürlich auch, sagen wir mal, nochmal eine andere Savoir-vivre, was auch sehr schön ist. Also ich finde, beide Teile haben ihren Reiz und ihren Charme, und ich finde Baden-Württemberg in toto ganz wunderbar.
Als Museumsdirektorin bekommen Sie wahrscheinlich häufiger die Frage gestellt, was lagert bei Ihnen denn da alles? Also Herr König, ich glaube, Sie haben das Beispiel von 52 Bauernschränken mal gebracht und eigentlich bräuchte es doch nur 2. Warum braucht es dann doch 52?
Ich habe nicht gesagt, dass es nur 2 braucht. Es braucht tatsächlich alle. Weil Museen tatsächlich Archive für den Nachlass von Generationen und Jahrhunderten sind. Und wir sammeln, um auszustellen, aber wir sammeln auch, um zu bewahren und einfach bestimmte Dinge für Generationen zu erhalten. Und wenn es eben verschiedene Zentren der Produktion gab, wenn es verschiedene Zeitstellungen gab, wenn es verschiedene Dekorationsformen gab, dann wollen wir auch das zeigen können, und dann braucht es halt 52.
Aber renne ich denn wegen 52 Bauernschränken, um dieses Beispiel jetzt mal zu missbrauchen, ins Museum? Also da braucht es doch sicherlich noch mehr, Frau Ewigleben.
Ja, natürlich braucht es mehr. Sie müssen ja den Bezug zur Gegenwart schaffen. Also es ist ja immer die Frage, was bringt den Besucher dazu, sich diesen Bauernschrank anzuschauen? Welche Idee hat er? Welche kennt er es vielleicht? Wir können das ganz gut zeigen an unserem Museum der Alltagskultur in Waldenbuch, was ja wirklich Alltagskultur zeigt und eben auch Bauernschränke, dass da ganz oft die Menschen sagen, ja, das war bei meiner Oma auch so und kannst du dich erinnern und so weiter. Es kommen da Erinnerungen, werden wach, aber trotzdem muss man das natürlich an die Gegenwart anbinden, und das ist die Aufgabe, die wir haben, die wir in unterschiedlicher Weise versuchen zu erfüllen. Und man muss sagen, die Bauernschränke zum Beispiel sind natürlich auch für die Forschung. Über den ganzen Bereich der Forschung des Hauses oder der Museen haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Nicht alles ist für das Publikum interessant. Es gibt eben auch noch andere Zielgruppen, die sich für das Museum interessieren und seine Bestände.
Kann aber sein, wenn ich jetzt zuhöre, dass ich sage, ach, so einen alten Bauernschrank habe ich auch noch auf dem Dachboden, den schleppe ich Ihnen dann gleich mal rüber ins Museum. Oder wie jetzt zum Beispiel gerade Stefan Müller aus Mutlangen schreibt, er hat nämlich in einer Nachbargemeinde ein vermutlich aus Bronze bestehendes Teil gefunden auf einem Acker und fragt sich jetzt, wohin damit.
Genau, also er sollte das melden. Da gibt es einmal das Landesamt für Denkmalpflege, das für die ganze Archäologie des Landes Baden-Württemberg zuständig ist. Er kann sich aber natürlich auch an unsere Museen wenden, denn sowohl das Badische als auch das Landesmuseum Württemberg hat große archäologische Abteilungen mit entsprechenden Spezialisten. Die finden Sie alle auf der Homepage, oder der Herr aus Mutlangen findet sie auf der Homepage, und dann kann man sich an einen der Archäologen wenden. Am besten, man schickt ein Foto mit, und dann sagen wir, was das ist und was er damit tun sollte. Und wenn es etwas ganz Besonderes ist, dann wird es zum nächsten Mal zum Landesamt für Denkmalpflege gehen. Wenn die sagen, ja, das ist nicht so interessant und es wäre aber für uns ganz interessant, dann können wir auch versuchen, das zu übernehmen.
Und dann fragt er sich wahrscheinlich, was bleibt ihm, Ruhm und Ehre oder kriegt er noch einen Finderlohn?
Es variiert von Bundesland zu Bundesland. Okay. Bei uns gibt es tatsächlich, wenn ich es recht sehe, eine Entschädigung.
Ja, ja.
Wobei, die muss er sich wahrscheinlich mit dem Eigentümer des Geländes teilen.
Mhm. Und wie ist das, Sie haben eben darüber gesprochen, dass so viel auch lagert bei Ihnen. Sie haben ja nicht ewig Lagerstätten. Mhm. Wo landet dann das, was vielleicht dann auch überflüssig ist? Wird das irgendwann versteigert? Mhm. Wie entscheiden Sie, dass etwas wirklich auch bei Ihnen lagern sollte?
Also die Museen sammeln sehr systematisch.
Genau.
Eben weil sie so wenig Möglichkeiten haben und weil die Ausstattung der Depots immer ein Problem ist. Das ist ja nicht sichtbar und in nicht Sichtbares steckt man nicht so gerne Geld. Also wir sind gewarnt und sammeln sehr, sehr selektiv. Es gibt für Museen auch Richtlinien, die über den Deutschen Museumsbund veröffentlicht werden und die ja klare Vorgaben machen, wie man wirklich nur Sinnvolles zusammenholt. Mhm. Der Kernpunkt ist aber der, dass man ein Sammlungskonzept braucht. Also ein Haus muss sich ein Profil geben und muss danach sammeln, damit eben nicht, sag mal, jetzt immer wenn ein neuer Direktor oder ein neuer Kurator kommt, irgendwas anderes jetzt gesammelt wird und dann nach 10 Jahren, wenn der geht oder die geht, wird wieder was anderes geholt. Das Haus braucht ein Sammlungskonzept, was möglichst über Generationen funktioniert und dann wird auch eine qualitativ gute Sammlung entstehen, in der nichts Überflüssiges drin ist.
Es gibt viele Ideen, den Bürger mit einzubeziehen in die Ausstellungen. Und das soll auch anhand von Plastiktüten geschehen, Frau Ewigleben. Das müssen Sie erklären.
Ja, ganz genau. Also wir haben historische Sammlungen, die geschlossen sind. Aber wir haben natürlich auch einen großen Bereich Alltagskultur und dafür ein eigenes Museum in Waldenbuch im Schloss. Und wir haben eine Sammlung von ungefähr 50.000 Plastiktüten, die wir von einer Sammlerin übernommen haben. Und Sie können nicht 50.000 Plastiktüten für die Ewigkeit erhalten, weil das nämlich sehr aufwendig ist. Und deswegen haben wir uns entschlossen, eine Ausstellung zu machen, die heißt Adieu Plastiktüte. Ab November. Und da werden wir vielleicht mit den Besuchern zusammen 500-600 Plastiktüten heraussuchen, von denen wir alle gemeinsam glauben, die lohnen sich auch für die nächsten Generationen zu tradieren.
Wie suchen Sie die gemeinsam raus? Das kann ja ein großes Tohuwabohu werden.
Ja, da sind auch die Kuratoren dann gefragt, also Explainer-Kuratoren, die das zusammen mit den Besuchern machen. Die können dann ihre Auswahl an die Wand heften und so weiter und so fort. Wir werden das jeden Tag dokumentieren, was herausgesucht wurde. Und am Ende werden wir das gemeinsam filtern.
Ja? Wie erzählen Plastiktüten Kulturgeschichte?
Ganz hervorragend. Das sind ja zum Teil Plastiktüten von Unternehmen, die es schon ganz, ganz lange gegeben hat. Da sehen Sie an der Veränderung des Logos, wie sich auch das Unternehmen entwickelt hat oder was gerade Trend war, was gerade im Design Trend war. Das können Sie alles an Plastiktüten sehen. Das ist also eine Kulturgeschichte auf diesen Plastiktüten.
Also Ihre Begeisterung für die Plastiktüte ist rauszuhören.
Ja.
SWR1-Hörer Helmut Liebs ist gerade sehr begeistert. Er stammt aus Ludwigsburg oder mailt von dort. Und er war in einer Ausstellung in Bad Cannstatt, die er empfehlen möchte, und sagt, da sind nämlich namhafte Künstler und die zeigen ihren Blick auf Bad Cannstatt. Mhm. Und er empfiehlt diese Ausstellung. Eckart Kühne, in welcher Ausstellung waren Sie denn zuletzt, die Sie empfehlen können?
Ich war zuletzt im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Ich bin ja auch für den Museumsbund manchmal unterwegs, deswegen
Sie sind der Präsident dort.
Und da gab es eine Ausstellung über die Weimarer Republik unter dem Aspekt, wie hat die Demokratie damals funktioniert? Und dazu ein Demokratielabor, in dem man mit Gruppen darüber diskutieren kann, was denn ein Staat eigentlich leisten soll, welche Fragen er antworten muss und wie er sicherstellt, dass eben die Bürger auch gerecht behandelt werden. Es war hochspannend, ganz toll. Die Kollegen haben mir das gezeigt. Ich bin da sehr dankbar, dass ich das sehen durfte. Kann ich nur sehr empfehlen.
Ich habe nur noch keine genaue Vorstellung davon, wie das aussehen soll.
Es gab 7 Objekte in diesem Demokratielabor und die Grundfrage ist ja zum Beispiel, wer gehört überhaupt zur Demokratie dazu? Und da war das Trikot von Mesut Özil ausgestellt.
Wie wurde das diskutiert?
Naja, das ist eben einfach die Frage, wie viele Staatsangehörigkeiten sind möglich? Ist das etwas Exklusives oder ist das eben nicht etwas Exklusives? Und wenn da Schulklassen kommen, bei denen ja tatsächlich die Herkünfte heute sehr heterogen sind, dann sind sie sofort in der Diskussion über die Rolle des Staates und Inklusion, Exklusion und sie sind mitten in einem gesellschaftlichen Diskurs. Und wenn das ein Museum leisten kann, dann ist das einfach großartig.
Da höre ich aber auch raus, ein Museum übernimmt dann auch die Rolle, eine Diskussionskultur anzuregen, die ja immer mehr hinterfragt wird, ob es die noch ausreichend gibt.
Das muss so sein. Museen sind ja nicht nur Bildungsstätten, sondern auch Begegnungsstätten. Sie sind in den Städten Orte, an denen sich die Menschen zusammenfinden. Wir haben von der Kulturlounge gehört in Stuttgart. In Karlsruhe wird es einen Open Space geben, an dem wir Barcamps durchführen, an denen wir Arbeitsplätze haben, Veranstaltungen machen. Der wird im August eröffnen. Man muss mit der Gesellschaft in Dialog treten. Dieses alte Modell, das ein Museum sendet, sage ich mal, und der Besucher stellt
dann
sich in die Ausstellung und empfängt, das wird nicht mehr tragen.
Also bekommen Museen mehr und mehr eine andere Rolle? Wie sehen Sie das, Frau Ewigleben?
Ja, eine erweiterte Rolle. Also wir haben ja eine Entwicklung der Museen, die schon, sagen wir mal, über Jahrzehnte geht. In den 70er Jahren hieß es dann, man muss runterkommen von dem Musentempel und so weiter. Dann hieß es Kultur für alle. Das war Herr Hoffmann in Frankfurt und so weiter und so fort. Also wir haben uns immer verändert und immer geschaut, dass wir uns an die gesellschaftliche Entwicklung sozusagen auch orientieren und da auch aktiv mitwirken. Und das ist tatsächlich so, dass heute das Thema Partizipation, das Einbringen der Ideen der Besucher eine ganz, ganz große Rolle spielt und darauf stellen wir uns ein und das versuchen wir auch aktiv zu befördern. Ja, sehr wohl, das Museum ist heute ein Ort, an dem wir Diskussionen machen können und das ist auch der Ansatz, den wir in Stuttgart fahren wollen.
Museen stellen nicht nur Vergangenheit aus, sondern auch Gegenwart und Zukunft. Unsere Gesellschaft, heißt es, wird zunehmend rauer. Ist das auch im Museum spürbar? Haben Sie eine Antwort darauf? Wer möchte antworten?
Ja, also man spürt es schon im Umgang mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir haben über viele, viele, viele Jahre unsere Damen und Herren am Empfang und in der Aufsicht geschult zum Thema Besucherservice. Der Besucher ist immer König oder Königin. Mittlerweile spüren wir auch einen Gegenwind, dass gerade die Damen am Empfang oft etwas sehr rau angesprochen werden, bis hin zu richtig großen Beleidigungen. Und das ist tatsächlich ein Thema. Da hat sich der Umgang in der Gesellschaft gewandelt, auch wenn man warten muss. Wir hatten gerade eine sehr, sehr erfolgreiche Kinderausstellung zum Hotzenplotz. Da gab es lange Warteschlangen, einfach weil die Fläche nicht so groß ist. Und da sind die Besucher zum Teil sehr wirklich aggressiv geworden. Nicht alle, nur wenige, aber die bleiben einem ja im Gedächtnis. Das gab es in dieser Form vor einigen Jahren noch nicht.
Sie können sich wahrscheinlich als Museumsdirektorin jetzt nicht auf Ursachenforschung machen, aber wie begegnen Sie dem?
Also man muss eben aufklären, dass ein Museum ein Ort ist, an dem trotz allem, trotz heute bestimmte Regeln gelten. Das ist ja überall so, wenn Menschen zusammenkommen, müssen sie sich organisieren. Und man muss dafür werben, dass man eben auch solche Regeln dann akzeptiert, dass man Jacken abgibt, dass man seine Taschen abgibt, dass man sich ordentlich benimmt, keinen Müll rumwirft und ähnliche Dinge. Das sind eigentlich Selbstverständlichkeiten, aber heute oft nicht mehr. Und man muss dafür werben, dass es nur mit Regeln gemeinsam eben funktioniert in dem Fall.
Aber das Werben reicht wahrscheinlich dann nicht aus, wenn die Grenzen übertreten werden.
Also wir müssen einen Betrieb ordentlich sicherstellen und wir tun alles dafür, dass also bestimmte Grenzlinien nicht überschritten werden. Klar.
Wir haben zum Beispiel ein ganz lustiges Video eingespielt, in dem so ein bisschen spaßig gezeigt wird, was man im Museum tun darf und was man nicht tun darf. Weil natürlich mittlerweile auch viele kommen, auch durch den freien Eintritt, was wir gut finden, die sind nicht gewohnt, in ein Museum zu gehen. Das sind ja genau die Damen und Herren, die wir auch gerne hätten. Und die können nichts dafür, dass sie die Regeln nicht kennen. Und da muss man sie ranführen. Und das machen wir zum Beispiel mit einem ganz lustigen Video, das wir aus Belgien übernommen haben. Das ist so ein Mittel. Und dann, wenn sich beschwert wird, dann schreiben wir sofort. Wir haben ein sehr ausgeklügeltes Beschwerdemanagement, wo wir dann auf die Besucher eingehen und sagen, auch versuchen zu erklären, warum welche Dinge so oder so sind. Also das sind die Maßnahmen, die wir haben. Natürlich haben wir auch eine Hausordnung. Also wenn es mal ganz, ganz hart kommt, kann auch die Dame am Empfang sagen, bitte verlassen Sie das Haus. Die Hausordnung gibt das her.
Welche Regeln wurden zuletzt überschritten? Haben Sie Beispiele?
Glücklicherweise nicht so in der Form. Bei uns beim Schloss zum Beispiel ist es immer ein Thema, vor dem Schloss zu parken. Das geht natürlich nicht. Bei Veranstaltungen kommen dann oft trotzdem Menschen, die der Meinung sind, es gelte für sie nicht. Die parken dann die Rettungswege für die Feuerwehr zu. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo dann wirklich dann mal der Abschleppwagen kommt.
Also wir haben, ich habe das aus dem Schweizer Nationalmuseum mitgenommen, die haben eine Kruzifixion ganz am Anfang stehen. Das fand ich eine wunderbare Idee und gesagt, das machen wir auch. Wir hatten jetzt bei dieser sehr erfolgreichen Ausstellung, wo es eben sehr viele Schlangen gab, immer einen Herrn nach draußen gestellt, der dann schon mal beschwichtigend war, geschaut hat, dass dann auch vielleicht diejenigen, die, ich sage mal, nicht gut zu Fuß sind oder so, dann irgendwie auch besonders behandelt werden. Also wir versuchen zu deeskalieren und das funktioniert sehr gut. Allerdings muss man schon sagen, dass tatsächlich auch nochmal das eine oder andere Mal unflätige Bemerkungen an die erste Person, die man sieht, nämlich die Dame am Empfang, geäußert werden und sie gibt das dann weiter und wir melden uns dann auch, sofern wir das machen können, weil ich finde, es dürfen bestimmte Grenzen von beiden Seiten nicht überschritten werden.
Ja, und über den Alltag eines Museumsdirektors, einer Museumsdirektorin haben wir noch nicht gesprochen. Und Sie sind auch noch ein Ehepaar. Und ich möchte den SWR1-Hörern diese schöne Geschichte nicht vorenthalten, wenn Sie sie erzählen wollen, wie Sie sich kennengelernt haben. Ja.
Also ich habe gestartet am Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Ich habe dort mein Volontariat gemacht und dann die Antikenabteilung geleitet. Und dann wurde ein Volontariat ausgeschrieben, ein wissenschaftliches Volontariat, immer regelmäßig. Und in den späten 90er Jahren bewarb sich unter anderem ein Herr namens Eckhard Köhne.
Genau, es war mein 30. Geburtstag.
Genau, promoviert in Heidelberg.
Promoviert in Heidelberg und ich wollte eben auch ans Museum. Und dann haben wir uns tatsächlich in diesem Bewerbungsgespräch das erste Mal kennengelernt.
Ist da auch schon mehr passiert in diesem Bewerbungsgespräch? Haben Sie gedacht, Mensch, wird mich interessieren, der Mensch?
Ich war viel zu fokussiert auf das Bewerbungsgespräch.
Ja. Und ich fand eigentlich immer auch, ich selber Archäologin seiend, einen Archäologen irgendwie ein bisschen langweilig. Ich habe immer gedacht, da kann man ja gar nichts mehr lernen. Und dann habe ich mich nach einigen Jahren dann eines Besseren belehren lassen. Ich habe gedacht, das ist eigentlich sehr, sehr spannend, weil man sich auch ergänzt und auch austauschen kann.
Ne? Aber ich nehme an, das Bewerbungsgespräch verlief dann positiv.
Genau. Ja, genau. Aber wir haben ja auch noch einen Chef gehabt. Ich war ja nicht Museumsdirektor, sondern nur Leiterin einer Abteilung. Und letztendlich hat natürlich der Direktor entschieden, wen man nimmt. Aber ich glaube, mein Mann hat einen guten Eindruck hinterlassen.
Und Sie wurden dann Direktorin des Historischen Museums in Speyer.
Ja.
Und Ihr Mann folgte Ihnen dann auf die Direktorenstelle. Haben Sie ein bisschen Bange, dass jetzt Ihr Mann Ihnen auf das Württembergische Landesmuseum jemals folgen könnte?
Also ich hätte keine Bange, aber ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
Also ich bleibe gerne in Karlsruhe und da bin ich bestens aufgehoben. Insofern besteht die Gefahr überhaupt nicht.
Ja, Sie planen ja jetzt auch die nächsten Ausstellungen schon. Sie haben auch einiges mitgebracht, was vor Ihnen liegt. Können wir vielleicht gerade mal drauf eingehen. Mhm. Also ich sehe einmal Kaiser und Sultan und ich sehe Fashion.
Ganz genau. Also wir machen eine große Landesausstellung ab Oktober 2020. Dann, wenn auch diese neue Kulturlobby fertig ist. Und zwar heißt es Fashion, was Mode zu Mode macht. Wir haben ja eine wunderbare große historische Modesammlung, die ist im Schloss Ludwigsburg ausgestellt. Dieses hier wird aber eine sein, die eben aktuelle Tendenzen aufnimmt. Wir fangen mit einem historischen Kostüm an, das ist von Sissi, weil das ist ja die erste Stilikone mit gewesen. Das war die erste Dame, die auch Kleider getragen hat, die gelabelt waren. Von Worth war der Designer. Damit startet es, aber dann geht es in die Gegenwart. Wie entsteht heute Mode? Wie wird Mode gezeigt? Und all diese Fragen mit einem sehr frischen Design, mit einem tollen Modebeirat, den wir haben, mit Modebloggern, mit zwei sehr engagierten Kuratorinnen. Also ich glaube, das wird eine sehr, sehr schöne große Landesausstellung.
Nur die Damenmode oder haben die Jungs auch eine Chance vorzukommen?
Die Jungs haben natürlich auch eine Chance vorzukommen. Natürlich, es kommt auch ganz viel Streetwear und solche Sachen. Nicht? Also natürlich kommen auch die Jungs vor. Aber ich bin mal gespannt, wie dann die Besucher aussehen, wie viele Damen kommen und wie viele Herren. Das kann man im Moment nur ein bisschen orakeln, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Damen schon in der Mehrzahl sein werden.
Ist es thematisch immer abhängig, wer gerade wen mitnimmt, ob die Frauen den Mann mit ins Museum schleppen oder umgekehrt?
Meistens sind es tatsächlich die Damen, die das Kulturprogramm machen. Das muss man schon sagen. Ne? Es gibt ganz spezifische Themen. Wir hatten jetzt ja eine Ausstellung zum Thema Schwert. Da hatten wir auch verstärkt Herren. Aber grundsätzlich muss man sagen, sind es eher die Damen, die das Kulturprogramm machen und dann meistens dann ihre Partner überreden, mitzugehen.
Es fehlt an der männlichen Emanzipation da auch mal als Entscheider.
Dann bin ich jetzt gespannt, wie Sie Kaiser und Sultan den Frauen schmackhaft machen, Herr Köhne, weil die müssen ja erstmal locken, dass sie dann die Männer wieder mitnehmen ins Museum.
Und Unbedingt. Also Kaiserslautern ist unsere große Landesausstellung zum 100. Museumsgeburtstag und befasst sich mit Habsburg, also Österreich, Ungarn und dem Osmanischen Reich im 17. Jahrhundert. Und es ist ganz spannend, weil eben dieselben Trennlinien zwischen diesen beiden Blöcken, die ja auch eine religiöse Trennlinie sind, eigentlich heute noch an derselben Stelle verlaufen, mit denselben Problemen. Heute haben wir eine Migration, die zu uns kommen. Damals war es umgekehrt. Damals sind die Protestanten aus Europa geflohen in Richtung Osmanischer Reich, weil die viel liberaler waren. Und es ist eben das Anliegen der Ausstellung zu zeigen, da ist nicht immer nur Krieg, da lebt man miteinander, lernt man sich kennen, man hat Faszination. Das beste Beispiel ist der Kaffee, der kam damals nach Europa und davon leben wir ja heute noch, wenn man morgens aufsteht. Also oder von Ingwertee.
Und aus der Geschichte also für die Zukunft lernen.
Jedenfalls kann man da tatsächlich in der Gegenwart auch ankommen und lernt eben viel über die europäischen Wurzeln und die in dem Fall auch badischen Wurzeln.
Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute.
Vielen Dank.
Eins gehört.